Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Vor mittlerweile 4 Jahren sorgte ein Film für, ja, einiges an Schlagzeilen. Nun erscheint er tatsächlich mit, ja, eben so und so langer Verspätung in den deutschen Kinos, und damit geht es heute um Rust, Legende des Westens, der uns ab dem 1. Mai auf der großen Leinwand erwartet. Und das ganze Drama drumherum werden wir hier in diesem Podcast ein wenig aufdröseln. Ich habe den Film aber gar nicht gesehen, dafür Stu. Moinsen.
Hallo zusammen, schönen guten Tag.
Ja, ein Film, von dem wir eigentlich, glaube ich, nie gedacht hätten, ihn mal zu Gesicht zu bekommen. Ich hätte es auch sehr gerne getan. Du hast ihn in einer PV gesehen, aber bevor wir da jetzt in Medias Res gehen mit dem ganzen Drama drumherum und Richtung Gossip geht es jetzt nicht. Es ist ja eigentlich schon eher was Ernstes, aber klär uns mal auf, worum geht's hier eigentlich?
Rust, Legenden des Westens, ist der neue Film von Regisseur Joel Souza, der sich vor allem so im Independent-Bereich einigermaßen Namen gemacht hat. Und es dreht sich um den 13-jährigen Lucas, der alleine für seinen jüngeren Bruder verantwortlich ist. Und sie leben nicht irgendwo, nein, sie leben im Wilden Westen. Und es kommt zu einem Vorfall, bei dem Lucas einen Menschen erschießt, und er wird daraufhin verurteilt zum Tod am Galgen. Bevor er aber hängen kann, wird er von einem Gesetzlosen gerettet, namens Harland Ross, gespielt von Alec Baldwin. Und das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn man verrät, dass das sein Großvater ist. Und der versucht, seinen Enkel jetzt irgendwie nach Mexiko zu bringen. Und verfolgt werden sie nicht nur von dem, ich möchte sagen, sinisteren Kopfgeldjäger Fenton Preach, gespielt von Travis Fimmel, den kennt man unter anderem aus Vikings, sondern auch von einem, von einer Gruppe von Kopfgeldjägern. Und das ist im Großen die Handlung von Rust.
Okay, das klingt ja für so einen Western recht handelsüblich. Mhm. Das Ganze soll ja eine bewusste Hommage sein an Spaghetti-Western. Aber der Film ist eigentlich von, 2021 wurde er gedreht, und er sollte dann auch wenig später in den Kinos landen. Natürlich dann durch Corona hätte es sich vielleicht dann nochmal verzögert, aber warum kriegen wir den jetzt erst zu Gesicht? Da hat es ja doch ziemlich viel Wirbel gegeben im Vorhinein um, Alec Baldwin. Magst du das vielleicht nochmal so ein bisschen rekapitulieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja. Ich möchte hier kurz noch sagen, ich mache es jetzt relativ knapp. Wenn ihr da mehr Interesse habt, dann geht genau im Internet auf Spurensuche. Das ist eine sehr ausführliche Tragödie. Da gibt es sehr viel zu. Und ich habe jetzt gerade eben versucht, so gut es mir möglich war, das irgendwie zusammenzufassen. Und der Vorfall begann am 21. Oktober 2021 auf dem Filmset des Films Rust in Santa Fe, New Mexico. Und der Schauspieler Alec Baldwin probte eine Szene mit einer Cold Gun. Das ist ein Ausdruck im Filmbereich. Cold Gun heißt, es ist eine Waffe, die nicht geladen sein sollte. Aber sie war geladen, und bei diesen Proben löste sich ein Schuss. Und dieser Schuss traf zum einen den Regisseur, der schwer verletzt ins Krankenhaus musste, sowie die Kamerafrau Halina Hutchins, die leider dann auch verstarb und einen Ehemann und einen Sohn hinterließ. Daraufhin wurde natürlich die Dreharbeiten eingestellt, und es wurden Ermittlungen durchgeführt, und natürlich eine horrende mediale Berichterstattung ist dann über die eingebrochen. Alec Baldwin stand natürlich im Fokus der Öffentlichkeit, unter anderem auch, weil er, glaube ich, ein paar Tage nach dem Vorfall auf Instagram so ein Familienfoto gepostet hatte zu Halloween oder so. Und es kamen natürlich Fragen auf, wie kann das sein, denn normalerweise werden so Filmwaffen, da wird schon 8 gegeben. Aber Rust ist halt eben eine Independent-Produktion, das heißt, da steckt jetzt kein großes Hollywood-Major-Studio hinter, das heißt, es wurde ein paar Sachen etwas schludrig, sag ich mal, aufgefasst. Und das aber es krönte in einer Debatte über die Sicherheitsstandards an solchen Filmsets, und die Familie der Kamerafrau, die reichte Zivilklage ein im Jahr 2022. Im Oktober des gleichen Jahres wurde das dann außergerichtlich beigelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld da geflossen ist, aber der Witwer Matthew Hutchins wurde dann als Produzent mit in den Film aufgenommen. Alec Baldwin, das darf man nicht vergessen, auch wenn, dazu komme ich gleich, er wahrscheinlich die Mitschuld trägt, hat halt einfach de facto einen Menschen umgebracht, unabsichtlich. Das heißt, er hatte eben natürlich auch psychologische Probleme. PTSD, meinte er selbst einmal. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man jemandem so etwas widerfährt. Und das Problem ist aber, dass er halt eben auch Produzent des Films war oder ist. Und das heißt, er hatte eben da auch eine Verantwortung. Mehrere Zeugen berichten halt eben, dass es in diesem Set, dass das Arbeitsklima oder die Arbeitssicherheit alles andere als rosig waren. Das wurde halt eben Alec Baldwin mit angekreidet. Und auch nach dem Vorfall haben mehrere Crewmitglieder von posttraumatischen Belastungssymptomen gesprochen, was ich auch verstehen kann. Es wurde sogar berichtet, dass einige Crewmitglieder danach die Filmbranche wohl komplett verlassen haben. Aber das ist natürlich nichts im Gegensatz zu dem tragischen Verlust, was die Familie Hutchins zu erleiden hatte. Halina Hutchins war eine aufstrebende junge Kamerafrau, die schon ein paar Filme gemacht hat. Ich hatte mir ein paar davon auch angesehen, zum Beispiel Arc Enemy mit Joe Manganiello. Das ist kein guter Film, aber der sah wirklich hervorragend aus. Also ich würde auch ihr bescheinigen, sie hatte wirklich ein Talent. Und vielleicht in 3-4 Jahren hätten wir sie in irgendwelchen Blockbuster-Filmen im Abspann lesen können. Ja, es ist einfach traurig. Natürlich hatte das noch weitere juristische Folgen, schweres Wort. Im Januar 2023 wurde Anklage erhoben gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung. Dann im April des gleichen Jahres wurde die Anklage vorübergehend fallen gelassen. Da gab es wohl irgendwie Verfahrensfehler, da bin ich aber nicht richtig draus schlau geworden, ich bin kein Jurist. Januar 2024 wurde erneut Anklage erhoben gegen Alec Baldwin nach weiteren ballistischen Gutachten. Im März 2024, und jetzt wird's hier interessant, wurde die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed schuldig gesprochen und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Wichtig ist zu erwähnen, dass diese Frau schon bei früheren Dreharbeiten zu anderen Filmen wohl negativ aufgefallen ist. Es gibt da eine Geschichte beim Dreh des Westerns The Old Way, der auch hierzulande schon erschienen ist, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, hat sie wohl am Filmset, ohne rechtzeitig Bescheid zu sagen, einfach wohl eine scharfe Waffe abgefeuert. Und naja, das sorgt natürlich für alles andere als für Euphorie. Nick Cage hat sogar das Set dann wohl aus Protest verlassen. Das heißt, die Frau hatte auch eine Historie, nennen wir es mal so. Wie gesagt, zu 18 Monaten Gefängnis wurde sie verurteilt. Und es steht aber auch noch ein Strafprozess gegen Alec Baldwin aus, der jetzt aber für Juli 2024 angesetzt ist. Und ich habe auch gelesen, dass Alec Baldwin wohl auch ein paar Juristen und Staatsanwälte verklagt hat, weil er sich von ihnen angegriffen gefühlt hat, weil sie ihn wohl auf pietätlose Art und Weise haben verfolgen lassen. Ich kann jetzt aber nicht verifizieren, wie viel Wahrheit da drin steckt. Mhm. Aber das war jetzt alles sehr grob und kompakt zusammengefasst, aber es ist halt einiges passiert und jetzt kann man, glaube ich, auch verstehen, warum der Film, egal wie gut oder wie schlecht er ist, er hat halt immer das hinter sich stehen. Es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit The Crow und dem tragischen Todesfall von Brandon Lee.
Ja, nur dass es natürlich dann hier nicht jemand natürlich on-screen betrifft, wobei ja mit Alec Baldwin ja doch irgendwo schon. Ich habe das Ganze jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt, aber ich kann mich erinnern, weil du gerade meintest, dass Alec Baldwin sich irgendwie auch juristisch zur Wehr setzen musste. Soweit ich weiß, hat in den USA auch da ordentlich die Waffenlobby mitgemischt und eine ganze Kampagne gegen ihn gefahren. Also es gibt ja immer diesen Spruch von wegen von wegen Menschen töten Menschen und nicht Waffen töten Menschen. Und das wurde dann umgedeutet von der Waffenlobby zu nicht Waffen töten Menschen, sondern Alec Baldwin tötet Menschen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass er darunter auch sehr gelitten hat. Wollte ich jetzt nur mal kurz anmerken, weil ich das mitbekommen hatte. Und stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil du gerade von dieser jungen Regisseurin sprachst. Da gab es dann damals, weiß ich auch noch, war ja auch in der harten Corona-Zeit, da gab es dann auch ganz kurz mal irgendwie Verschwörungstheorien darum, dass die Dame anscheinend als nächstes irgendwie ein Projekt geplant hätte zu irgendwie pädophilen Netzwerken in Hollywood und dass man sie deswegen aus dem Weg geräumt hätte. Und das ist grober Bullshit, will ich nur an dieser Stelle anmerken. Da gibt es keinerlei Belege für, weder von der Familie noch irgendwas aus dem Nachlass dieser Dame. Also wollte ich nur mal an der Stelle erwähnt haben und jetzt hier auch nicht unnötig Staub aufwirbeln. Du hast den Film in der Pressevorführung gesehen. Wie, mit was für einem Gefühl bist du da reingegangen?
Ich glaube, und so ging es vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, man sieht dann so einen Film anders. Und natürlich hat es auch ein bisschen was Doppelmoralisches, denn wir haben alle schon so viele Filme gesehen, wo vermutlich im Hintergrund irgendwie Stuntmänner, Stuntfrauen zum Beispiel umgekommen sind. Ich glaube, bei Deadpool 2 gab es einen Todesfall. Ich glaube, auch bei irgendeinem Resident Evil Film gab es einen Todesfall. Und das kümmert uns ja in der Regel nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil wir sind halt immer, oh, die Armen, ne? Und danke, thank you for your service so ein bisschen. Und Gott sei Dank, nach 100 Jahren Oscar bekommt die Oscar-Branche endlich mal wenigstens eine Oscar-Kategorie. Super. Aber ja, ich weiß auch nicht so genau, warum es ist, dass jetzt dieser Vorfall so viel Publicity bekommen hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich sage, dieser Vorfall ist nicht schrecklich, ganz und gar. Der ist total schrecklich, ja. Und ich finde auch gut, dass er eine Debatte ausgelöst hat über diese Sicherheitsstandards, gerade an solchen Filmsets, wo halt eben jetzt nicht die 300 Millionen Dollar reingeflossen sind. Aber es ist schon echt seltsam, wenn mich so vor Augen führt, dass man plötzlich so das Gefühl hat, darf ich das? Darf ich mir diesen Film angucken? Oder ist das moralisch fragwürdig? Wenn man bedenkt, wie viele Filme wir vermutlich schon gesehen haben, wo man sich auch fragt, so, boah, da ist einiges Fragwürdiges passiert im Hintergrund. Ich sag hier nur Harvey Weinstein, ne? Schönes Beispiel, um das mal zu nennen. Deswegen habe ich versucht, dass so gut es geht, auszublenden. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich wusste halt, dass der Schuss, beziehungsweise ich wusste nicht, ob der Schuss wirklich beim Dreh losgegangen ist oder bei einer Probe, aber es war wirklich bei einer Probe. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich den Film gesehen habe. Und ich habe dann hinterher mit einer Kollegin gesprochen, die meinte das auch, irgendwie wartet man nur oder guckt immer so, ist das jetzt die eine Szene, wo der Schuss sich gelöst hat? Ist es jetzt das? Ist es diese eine Szene? Ne? Das hat, ich möchte nicht sagen, hat mich abgelenkt, aber das hat mich schon sehr mein eigenes Selbst zweifeln lassen, was für ein Mensch ich doch teilweise bin. Und natürlich ganz, ganz wichtig war für mich auch immer die Frage, sieht man diesen Kamerawechsel? Denn die Helena Hutchins ist ja während der Dreh, also während die Dreharbeiten auch nicht abgeschlossen waren, ist sie ja leider verstorben. Und es gab einen Ersatz, ich glaube, die gute Frau heißt Bianca Klein. Und ich wollte einfach wissen, oder was heißt wissen, aber ich fand es unglaublich spannend zu sehen, sehe ich einen Unterschied? Sehe ich also, wo hat die Hutchins die Kamera geführt und wo die Ersatzfrau, die übrigens auch eine sehr fähige Regisseurin, Kamerafrau ist, jetzt glaube ich unter anderem die Kamera gemacht bei diesem Marcel Duchamp with the Shoes On, wenn den jemand kennt. Also, ne, und ich finde es toll, dass sie eingesprungen ist. Und das waren so die zwei Fragen, die so während der Sichtung immer so aufgekeimt sind. So, wo ist die Szene, wo es passiert ist und sehe ich oder kenne ich einen Unterschied? Gibt es da vielleicht einen Qualitätsabfall?
Und hast du den für dich bemerkt oder ging das relativ unter?
Tatsächlich ja. Ich hatte schon hier und da wirklich das Gefühl, dass es da qualitative Unterschiede gibt zwischen Bildern. Der Film an sich sieht gut aus, durchgängig gut. Aber es gibt wirklich Bilder, da merkst du, okay, da hat jemand was komponiert. Und da muss man natürlich auch sagen, das war dann vermutlich nicht nur die Kamerafrau, sondern auch der Regisseur Joel Souza. Und es gibt wirklich richtig tolle Einstellungen. Aber auch Einstellungen, die nicht toll sind, weil sie eine Größe haben oder eine Epik, sondern weil du einfach denkst, so allein die Idee ist echt ganz cool, dass sie jetzt gerade diese Einstellung nochmal, dass sie jetzt diese Perspektive dafür gewählt haben. Das ist alles nicht besonders, ich nenne es mal kreativ, also es ist jetzt kein Film, der mit den Konventionen des Kinos spielt, ne? Der geht da schon sehr auf Nummer sicher, aber ich bin in der Hinsicht ganz glücklich, ihn auf der großen Leinwand zu sehen, denn, Achtung, Hot Take, ich bin mir sehr sicher, wenn es diese Tragödie nicht gegeben hätte, wäre das ein Film gewesen, der wäre hierzulande direkt auf DVD oder VOD gekommen.
Ja, ist nicht unwahrscheinlich, weil, also ohne jetzt Alec Baldwin irgendwie schlecht machen zu wollen, aber jetzt der Riesenkassenmagnet ist er nun mal auch nicht mehr. Es ist halt eine Independent-Produktion. Also es ist, eigentlich ist es sogar, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch der Vergleich, aber es ist gar nicht mehr vielleicht so eine unähnliche Situation wie damals hier mit Sound of Freedom, ne? Das heißt, wenn es diesen ganzen Medienzirkus drumherum nicht geben würde, dann würde der unter ferner Liefen auf einem Streamingdienst versauern. Aber es ist ja trotzdem ein Western und der kommt ja dann durchaus auch mit Schauwerten daher, wie sich das anhört für mich.
Ja, das, was ich total interessant finde, ist, dass der Regisseur aus meiner Warte, glaube ich, versucht hat, eine Liebeserklärung an das Western-Genre abzuliefern und versucht wirklich alle klassischen Klischees und Klassiker zu zitieren, aber auch eben aus dem Italo-Western-Bereich. Und das ist ganz interessant. Also der Film beginnt wirklich direkt mit so einem Leone-Shot von Augen. Ja, Großaufnahme von Augen. Und dann denkst du natürlich, oh, okay, wie Leone. Und dann wechselt das Bild und dann wirkt der Film mal plötzlich wie so ein richtig, richtig klassischer Western-Film. Nur mal als Beispiel, die gehen öfters mal durch irgendwelche Städte und das sind halt so Barrikaden aus Brettern und im Saloon spielt halt so diese Piano-Klimper-Musik und sobald die am Saloon vorbeikommen, prügeln sich da zwei Leute aus dem Saloon raus. Das hat fast schon was von Lucky Luke, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und das fand ich auf der einen Seite hatte das was sehr Heimeliges so, ne? Das war so, ach, das ist schön, ne? Weil dieser Film nicht immer versucht, so dark und gritty zu sein, wie so Italo-Western, sondern auch mal dieses klassische Western-Mythos so stehen lässt. Problem für mich war halt, dass es dann doch unausgegoren war. Weil du hattest halt manchmal so Passagen, die irgendwann echt anstrengend klassisch waren, um es mal so auszudrücken. Und dann kam halt so aus dem Nichts so eine Italo-Western-Anleihe, die aber dann so verpufft ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der größte Western-Fan unter der Sonne, aber ich habe auch nichts gegen das Genre. Aber ich muss sagen, es war jetzt ein Film, danach hatte ich Bock auf Western.
Ja gut, das, also ich meine, zum einen sehen wir Western einfach nicht mehr so oft im Kino, ne? Weiß ich nicht, abseits von, ja gut, Yellowstone ist nicht Kino, aber Horizon, ich hör dir Trapsen, ne? Aber ansonsten wird's daneben dann auch schon dünn. Der Western ist ja insofern auch ein interessantes Genre immer eigentlich gewesen in Hinblick auf die Moral, auf die lockere Moral, auf die Ambivalenzen zwischen den Figuren. Wie findet sich denn das in Rust wieder?
Die Moral ist unglaublich wichtig und so von der Geschichte her merkt man auch, dass Joel Souza da auch sehr auf erbarmungslos geschielt hat von Clint Eastwood. Und bevor wir jetzt jemand fragen, welcher Film ist besser, erbarmungslos ist besser, aber sowas von, das kann ich jetzt schon sagen.
Ja gut.
Aber es ist halt wirklich interessant, weil alleine die Geschichte wurde ja daraus geboren, dass der Souza wohl mal gelesen hat, dass der jüngste Mensch, der im Wilden Westen gehängt worden ist, war ein 13-jähriger Junge. So, und das allein ist ja schon, das wirft ja schon moralische Fragen auf. Dann halt eben sein Großvater, ihn rettet, und dieser Harlan Rust ist halt eben auch wirklich so ein richtig, also so ein Outlaw, ja. Alleine um seinen Enkel zu befreien, tötet er erstmal ein paar unschuldige Leute. Und natürlich kommt es dann zur Annäherung. Ich glaube, das wird jeder erahnen, der in seinem Leben mehr als 3 Filme geguckt hat. Aber das ist alles da, diese Frage nach Moral, sie wird für mein Empfinden aber sehr oberflächlich behandelt. Und man kann nach einer halben Stunde auch echt gut erahnen, wo das oder wie das alles enden wird. Das war mir dann doch zu wenig. Aber es ist zumindest vorhanden.
Ja gut, es ist ja irgendwo, man könnte es fast schon ein bisschen als Klischee des Genres bezeichnen. Wobei, wenn der Film sich darüber dann auch ein bisschen bewusst ist. Für mich klingt es so ein bisschen, als hätte der sich oder als, ja, es ist eigentlich so der klassische Fall von jemandem, der großer Western-Fan ist, dann mal die Möglichkeit hat, sowas zu machen und dann direkt nach den Sternen seiner großen Vorbilder greift, anstatt einfach sein Ding zu machen. So klingt es ein klein wenig für mich.
Ja. Ja, also die Originalidee stammt wohl auch von Alec Baldwin selbst. Also der hatte da auch schon wirklich, also der war mit Eifer dahinterher und man merkt auch, dass er versucht, diesen Harlan Rust so eine gewisse Gravitas zu geben. Und Alec Baldwin ist halt da auch ein bisschen mehr Mensch, also ist ein bisschen dicker, hat einen grauen Bart und hat so ein bisschen was Griesgrämiges. Ich muss aber sagen, also das von der Optik her passte der super rein, aber ich wurde mit ihm, seiner Rolle nicht so richtig warm. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist eine Rolle, die möchtest du unglaublich gerne spielen, Mr. Baldwin, aber du passt da nicht richtig rauf. Das ist leider ein Schwachpunkt für mich gewesen. Also ich habe nichts gegen Alec Baldwin und egal, wie viel Verantwortung er jetzt hatte für diese Tragödie, aber ich möchte nicht in seine Haut stecken, weil was er da durchmachen musste, ist bestimmt auch nicht einfach. Aber er hat mir wirklich in der Rolle nicht so gut gefallen. Leider.
Also meinst du, hätte er da besser so hinter den Kulissen bleiben sollen? Also das scheint ja schon ein Herzensprojekt von ihm gewesen zu sein, im Verbund mit dem Regisseur. Aber vielleicht hätte er sich dann eher auf so einen Posten zurückziehen sollen. Dann wäre natürlich dies und das nicht passiert, ne? Aber ist vielleicht dann auch ein bisschen, es ist schwierig. Ich hätte noch eine Frage zu, wie schlägt sich Travis Fimmel, weil den kennt man ja eher aus solchen Rollen eigentlich, ne?
Ja, Travis Fimmel ist so ein bisschen der Klaus Kinski des Films. Also der hat mich teilweise erinnert an Klaus Kinski in Great Silence. Jetzt habe ich ja deutsch titelig ein.
Okay.
Leichen pflastern seinen Weg.
Pflastern.
Ja. Ich kam gerade auf den Titel nicht. Das ist, also der hat Spaß, der füllt die Rolle auch echt gut aus, aber da ist ein großes Problem des Films. Ich finde, dass der keinen guten narrativen Rhythmus hat. Wir sind gefühlt sehr lange bei Rust und seinem Enkel und der Film vergisst fast schon, hey, er waren noch so zwei Kopfgeldjäger auf der Jagd nach dem. Und ich hatte wirklich einen Moment, dass dann dieser Fenton heißt der Filmesfigur, bei so einer Frau auftaucht. Und ich dachte, ach ja, den gibt's ja auch noch. Und was dann passiert, ist eine echt spannende und gute Szene. Also Fimmel ist so eine richtig schöne, hassenswerte Figur. Also und vor allem ist es so eine Figur, du weißt nie, wenn er mit jemandem redet, erschießt er ihn jetzt sofort oder lässt er ihn ziehen? So, das hat so eine gewisse Spannung. Also das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Aber halt eben, er kommt halt echt wenig vor. Und im Gegensatz dazu, die anderen Kopfgeldjäger, also die werden angeführt von Marshall, gespielt von Josh Hopkins, seine Rolle heißt Hood Helm, der bekommt erstaunlich viel Backstory, die der Film aber dann auch wirklich nie so richtig ausarbeitet, sondern die ist halt einfach hier, klatsch, hier habt ihr. Und auch da ist das Problem für mich, dass also ich wiederhole mich, der narrative Rhythmus nicht da ist. Irgendwie hast du nie das Gefühl, also für mich gut erzählter Film ist, wenn wir den umswitchen zur anderen Gruppe, dass ich ihm, da geht's jetzt weiter, total spannend, was passiert da? Und das schafft der Film einfach nicht. Dazu hat er auch ein paar Sachen drin, wo ich mir denke, oh Leute, das sieht einfach doof aus. Also als Beispiel, sie schneiden zu Fenton, der irgendwie nachts irgendwo steht und guckt nach unten und dann sagt so, oh ja, ich sehe ja die Spur. Und so, nee, du siehst gar nichts, es ist nachts. Du hast noch nicht mal eine Fackel. Solche Kleinigkeiten halt. Also der Film hat für mich narrativ echt ein paar Fehler. Leider.
Mhm. Ja, also wenn ich jetzt auch gucke, der hat ja doch eine relativ, ja gut, jetzt nicht, wer weiß, wie ausufernde Laufzeit, aber 2:13 immerhin. Kann ich mir gut vorstellen, dass dann da, also wahrscheinlich ist die, funktioniert die erste Hälfte dann nicht so gut wie die zweite, könnte ich mir jetzt so ausmalen.
Ja, also tatsächlich die erste Hälfte fand ich dann auch irgendwie ein bisschen runder, wenn so alles so ins Rollen geht, fand ich dann schon auch spannender. Am Ende gibt's auch ein paar Momente, wo ich sage, okay, ich, wie gesagt, die Produktion war halt ein Albtraum, deswegen möchte ich gar nicht so kritisch sein, aber da passieren halt Sachen, also als Beispiel, diese eine Kopfjägergruppe, die wird halt wirklich, da wird jede einzelne Figur eingeführt. Und das ist sogar gar nicht mal schlecht. Und da ist eine Figur, die wird eingeführt, das ist der krasseste Scharfschütze im Wilden Westen und zeigt dann in einer Szene, was er kann. Und jetzt, wenn ich dir so eine Szene zeige, was erwartest du? Natürlich erwartest du, okay, diese Figur hat doch irgendwann Minimum einen Moment, in dem er seine Skills unter Beweis stellen kann. Also was für ein krasser Scharfschütze ist er. Passiert nie wieder.
Ja.
Passiert nie wieder.
Okay, und das ist.
Dann denke ich mir halt, okay, ihr müsst diese Figuren nicht vorstellen, aber wenn du sie vorstellst, dann mach es halt richtig. Und wenn du halt solche Sachen teaserst, dann musst du halt eben auch abliefern. Und das ist halt echt enttäuschend. Ich finde, dass diese Fehler vor allem in der zweiten Hälfte dann zum Tragen kommen. Und ich sagte ja schon, der Film sieht durchgängig gut aus. Das muss ich hier vielleicht mal ein bisschen revidieren. So in den letzten 20 Minuten gerade so, es gibt so eine Saloon-Szene, die ist tatsächlich sehr staubig, also wirklich vom Bild her und auch sehr dunkel, sodass du da auch teilweise gar nicht erkennen kannst, so was geht da gerade ab. Und ich kann es mir eigentlich auch nur so erklären, vielleicht war das noch sowas, was sie nachgedreht haben und Alec Baldwin hatte keine Lust oder keine Zeit, aus verständlichen Gründen, dann haben sie einfach ein Double genommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so war, aber ich finde in der zweiten Hälfte, da holpert es im Gebälk.
Ja, es scheint an einigen Stellen so ein bisschen zu holpern, was so insgesamt das Pacing angeht. Also es klingt für mich fast ein bisschen so, also zum einen, dass der einfach Schwierigkeiten mit dem Tempo hat oder das ein bisschen auszubalancieren, und dass da aber möglicherweise auch einiges auf dem Boden des Schnittraums gelandet sein könnte.
Das kann durchaus sein, ja. Also ist halt unfair, weil ich meine, gut, was heißt unfair? Wir wissen auch bei anderen Produktionen nicht, was da alles passiert ist, aber das ist, glaube ich, ein Extremfall. Und ja. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass der Dreh einfach zu weit fortgeschritten war, um ihn komplett abzusagen. Ne? Mhm. Mal schauen. Also, das klingt jetzt auch alles sehr negativ, und ich muss auch sagen, ich hatte ja gar keine richtigen Erwartungen an den Film. Ich wollte ihn halt gucken aus Neugier, ne? Und ich war auch wieder ganz froh, mal wieder einen Western zu sehen, weil ich korrigiere mich, aber so der letzte richtig große Leinwand-Western, war das nicht die glorreichen Sieben, das Remake mit Denzel Washington? Oder gab es danach noch mal was Großes Western, Harterhaftes im Kino?
Ich überlege gerade, es gab diesen mit Fassbender, das war aber weit davor.
Slow West, ja.
Genau. Und ansonsten... Ja, halt Horizon von Kevin Costner, aber sonst...
Wenn ihr eine Antwort habt, dann teilt es uns gerne in den Kommentaren mit oder geht auf unseren Discord-Community-Server, Link in den Shownotes.
Ja, gerne. Schreibt uns. Das würde mich schon interessieren. Also, ich meine, ich bin jetzt auch kein Western-Kenner, und es ist nun mal irgendwie ein untotes Genre im Kino. Also es ist nicht komplett tot. Alle paar Jahre kommt mal wieder so ein bisschen was. Und ja, Horizon von Kevin Costner, also sein größenwahnsinniges Projekt, dürfte ja auch nicht ohne irgendwie Nachhall von Yellowstone hochgezogen worden sein. Ne?
Definitiv.
Insgesamt klingt das jetzt nicht völlig reizlos. Ja, also auch wenn du meinst, dass der visuell auch durchaus ein bisschen was hermacht, also vor allem von, ich schätze mal so Totalen und so, ne, wie man das halt kennt von Western, werde ich mir vielleicht sicherlich mal ansehen, aber wahrscheinlich dann doch erst im Stream, so leid es mir tut.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich hatte halt die Möglichkeit, ihn zu gucken, und ich bin auch ganz dankbar, ihn gesehen zu haben, weil er halt schon eine gewisse visuelle Wucht auch entfalten kann. Aber in Gänze, und ich glaube, jetzt würde ich einfach mal mein Fazit hier fällen, ist es halt ein Film, der schwankt halt immer so. Also er ist so, er liebt das Genre an sich und ist halt voller Referenzen, und zwar nicht nur ans amerikanische, sondern auch ans Italo-Western-Genre. Der ist aber narrativ, ist dem jetzt zerfasert, und du merkst halt inszenatorisch da so ein paar auch Uneinheitlichkeiten, gerade eben, wenn es um die Erzählung geht. Es ist ein Echo von Western-Tradition. Das finde ich ganz schön. So ein richtig schönes Echo, aber auch eins, was halt echt überschattet ist von dieser realen Tragödie. Und ich kann mich davon nicht freimachen, aber der Film wird damit immer in Verbindung gebracht werden. Ähnlich halt eben wie The Crow auch immer in. Und ich habe ja die ganz, ganz große Theorie, dass ohne diese Tragödie mit Brandon Lee The Crow niemals der Kultfilm wäre, den er heute ist. Und bei Rust ist es halt eben noch, vielleicht noch ein bisschen tragischer, weil ich glaube halt ganz ehrlich, der Name Halina Hutchins wird relativ schnell in Vergessenheit geraten, weil sie war eben hinter der Kamera und nicht davor. Und dieser Film wird, glaube ich, keinen Kult-Following haben, denn dafür ist er halt eben zu, ich sag's mal klassisch, weil The Crow damals halt eben ja auch durchaus was sehr Zeitgeistiges hatte. Und Rust hat das nicht. Das ist einfach nur ein solider Western. Nicht mehr und nicht weniger. Und von daher, also wenn ihr Western-Fan seid und er läuft bei euch in der Nähe, würde ich euch raten, guckt ihn an. Da werdet ihr auf jeden Fall ihr werdet, glaube ich, die Sichtung auf keinen Fall bereuen. Aber erwartet halt bitte nicht, dass es jetzt hier irgendwie der neue Unforgiven ist, weil das ist auf gar keinen Fall.
Ja gut, du meinst ja schon, er sieht sich so ein bisschen in der Tradition von Unforgiven, und der ist ja Abgesang Spätwestern, ne?
Ja.
Gewesen von Eastwood. Genrefans können sicherlich reingehen. Ich glaube, die werden sich freuen, dass sie ihn überhaupt noch irgendwie mal zu Gesicht bekommen, und dann natürlich noch auf der großen Leinwand. Ihr dürft uns natürlich gerne selber schreiben, wenn ihr Gedanken zum Film habt, ob eben auf dem Discord-Server, beim YouTube-Upload, auf tele-stammtisch.de oder per E-Mail. Dürft ihr euch gerne ein eigenes Bild machen ab dem 1. Mai in den deutschen Kinos. Das war die Meinung von Stu. Meine, weiß ich nicht, wird vielleicht dann irgendwann auf dem Discord-Server hinterherkommen, aber es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis ich den sehe. Stu, herzlichen Dank für deine Zeit und ja, ich überlasse dir natürlich das letzte Wort.
Ja, ich habe noch einen Western jetzt herausgefunden, der nach dem Remake von Glorious Sieben in die Kinos kam. Der hat auch Star Power, war aber nicht so bekannt, aber der ist sehr, sehr gut, nämlich Feinde, Hostiles mit Christian Bale, Jesse Plemons, Timothy Olyphant. Der ist wirklich gut, da mein Tipp, guckt euch den an. Ich glaube, den gibt es sogar bei Netflix. So. Und mit diesem Tipp sage ich vielen Dank und tschüss.